Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler.
Herzlich willkommen zum Lehrhelden-Podcast, heute mit einem spannenden Interview mit unserem Gast Wilhelm Kelber-Breetz. Hallo lieber Wilhelm, herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Magst du dich einmal vorstellen, bevor wir in dieses super interessante Thema einsteigen? Ich will es noch nicht vorwegnehmen. Wer bist du? Was machst du?
Ja, also ich bin Wilhelm Kelber-Breetz. Ich lebe in Hamburg und habe 30 Jahre lang an der Stadtteilschule in Wilhelmsburg gearbeitet. Das ist kein einfacher Stadtteil, ein sehr vielfältiger Stadtteil hier in Hamburg. Und habe mit Freude und Leidenschaft neben der Schule eigentlich sehr, sehr viele Projekte gestartet. Und das hat mich auch nicht nur lebendig gehalten, sondern, glaube ich, hat den Schülern und den Kindern und auch den Eltern und allen Beteiligten auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das hat mich geprägt. Darüber habe ich auch vor kurzem ein Buch geschrieben und bin jetzt in Pension gegangen, aber habe weiterhin enge Kontakte zum Stadtteil, zur Schule und mache dort auch vor allem jetzt internationale kleinere Projekte.
Auch von mir ganz herzlich willkommen, Wilhelm. Sehr schön, dass du dir die Zeit heute hier für uns nimmst. Und ja, über 30 Jahre hast du gewirkt als Lehrer in dem Stadtteil Wilhelmsburg. Und deinem bunten und spannenden Lebenslauf möchte ich gerne noch ein paar Stationen ergänzen. Wenn wir richtig informiert sind, dann warst du auch Lkw-Fahrer schon, dann hast du schon als Entwicklungshelfer in Afrika Projekte ins Leben gerufen. Du hast ja gerade das Wort Projekte genannt. Warst Sozialbetreuer im Sportverein und hast auch als Bildungskoordinator in Hamburg gearbeitet und gewirkt. Und nicht zuletzt warst du sogar Zirkusdirektor. Da kommt ja ein richtiger Strauß an Fülle und Erfahrung zusammen. Wirklich bunt und abwechslungsreich. Was würdest du für dich gerade so als ein Resümee ziehen? Was hat dich das Leben gelehrt in all diesen verschiedenen unterschiedlichen Tätigkeiten?
Ja, erstmal schön, dass du das nochmal so zusammenbringst. Ich möchte sogar noch ein kleines Stück vorher anfangen. Ich komme nämlich aus sehr einfachen Verhältnissen. Mein Vater war Bäcker. Ich bin das fünfte von sechs Kindern gewesen. Und ja, heute würde man bildungsfernes Milieu sagen. Und eigentlich war ein Schlüssel in meiner Kindheit, Jugend, dass ein Lehrer mich so ein bisschen angetrieben hat und gesagt, da steckt doch mehr eigentlich in dir drin, als ja vielleicht irgendwie den Job deines Vaters zu übernehmen, was auch immer, und auch hier ein bisschen rauszukommen. Und das hat mich schon auch gedanklich vorangebracht. Ich bin dann von der Realschule irgendwann aufs Gymnasium gewechselt. Und bin aber eigentlich bis 18 nie aus diesem kleinen Ort, sehr traditionell, sehr konservativ rausgekommen. Und dann fängt man ja irgendwann doch an zu studieren. Und da habe ich mir vorgenommen, ich möchte die Welt kennenlernen. Und bin mit einfachsten Mitteln, meistens getrennt, klein angefangen, vielleicht über England, Irland, dann irgendwann in den USA gelandet. Irgendwann bin ich mal nach Indien getrennt und habe also viele, viele Länder in ganz einfacher Weise, damals machte man das eben noch so, kennengelernt. Und ich glaube, diese Reisen haben mich erstmal geprägt. Das war so schon so ein Schlüssel. Das heißt, ich war in Afghanistan, ich war in arabischen Ländern, ich war im Iran während der Revolution. Also das sind einfach so Sachen, ohne dass ich da groß, glaube ich, politisch oder so besonders interessiert war, bin ich da reingeraten und habe einfach all diese Erfahrungen mitgenommen. Das heißt, so geprägt haben mich erstmal vielleicht auch zufällige Erfahrungen, aber die Neugier einfach vor diesem Hintergrund eigentlich gar nicht viel kulturelle und Reiseerfahrungen und Ähnliches zu haben, einfach mich darauf eingelassen haben, Neues kennenzulernen. Und das hat mich zum einen geprägt. Das ging dann weiter. Also das heißt Stichwort Erfahrung sammeln. Ich habe aber auch sehr viel zugehört. Ich habe sehr viel hingeschaut. Ich habe sehr viel glaube ich, versucht zu verknüpfen. Und das waren so immer so Schlüsseldinge, die mich weitergebracht haben. Als ich dann Mathematik und Sport in Göttingen studiert habe, war natürlich auch eine heiße Zeit. Man wurde auch politisch aktiver. Aber auch da war es schon so, dass ich gedacht habe, ja, so ein bisschen auch diese studentische Blase verlassen. Und als es dann nicht möglich war, in der Zeit direkt einen Lehrerjob zu kriegen, ich habe übrigens fast 10 Jahre lang auf eine Lehrerstelle gewartet. Und da war es auch notwendig, natürlich einfach offen zu sein und zu gucken, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Ich hatte eigentlich so ein bisschen den Lehrerjob aufgegeben und habe auch neben dem, was notwendig war, um zu überleben, um Geld zu verdienen, habe ich eben einfach auch geschaut, ja, wo habe ich Lust zu, was kenne ich gar nicht. LKW fahren war für mich immer ein Traum, also bin ich LKW gefahren. Habe 2 Jahre lang damit mein Geld verdient. Das war toll, weil ich dann, ich bin damals so einen Betonmischer gefahren und habe einfach, in Göttingen war das noch, in dieser Studentenstadt, eine ganz andere Welt kennengelernt, weil diese Bauarbeiter, diese Leute waren ganz anders und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich fühlte mich auch denen so nah. Das waren genauso wie bei im studentischen Milieu herzliche Menschen. Es gab irgendwie Blödmänner, aber es war einfach diese ganze bunte Mischung von Menschen. Das fand ich spannend, fand interessant. Ja, ich bin dann aber weitergegangen, wollte nicht nur die Welt irgendwie nur kennenlernen, sondern bin dann eben auch nach Afrika gegangen als Entwicklungshelfer, nach Simbabwe für 2,5 Jahre, dort zwar als Lehrer gearbeitet, aber das Spannende war eben trotzdem einfach, ich habe immer gesagt, im Busch gelebt und die Verhältnisse dort waren wie vor 100, 200 Jahren. Das war so. Es gab zwar so eine alte Missionsschule, aber auch dort diese Erfahrung, das ist doch ein Wahnsinn, die nimmt man einfach mit ins Leben. Auch da habe ich ja einfach so viel gelernt, bin nach Deutschland zurück, habe dann im Sozialbereich, im Sportbereich gearbeitet. Und ja, nebenher, das war eigentlich so mein zweites Standbein, mein zweites Hobby, bin ich dann, hab einfach angefangen zu jonglieren, Akrobatik zu machen. Wir hatten dann verschiedene Leute, es war so ein bisschen Anfang der Szene damals, wo man sowas machte. Und da ich selbst Sportler ja auch war, hatte ich auch so eine Affinität dazu, wollte aber aus diesem Sportmilieu auch ein bisschen raus und habe dann, wir haben damals Jonglierkeulen, Jonglierbälle noch selbst gebastelt, selbst gebaut und sind damit auf die Straße gegangen, haben und sind rumgezogen. Und das war so, ist dann so ein bisschen meine Leidenschaft geworden. Später habe ich dann noch, als ich dann zeitweise arbeitslos war, habe ich Zauberei angefangen und habe damit mein Geld verdient. Also einfach so diese ganzen Sachen, die zum einen Spaß machten, wo man Geld verdiente, da war so eine Lebenswirklichkeit. Man guckte nicht unbedingt auf die nächsten Wochen, Jahre, Monate, da war auch nicht viel los, sondern man lebte in dem Augenblick. Und das hat man einfach ausgelebt. Und diese Erfahrungen, diese vielfältigen Erfahrungen zu sammeln, dann irgendwie zu verknüpfen und vielleicht eben auch aus diesen engen Blasen, in denen man ja sich doch häufig bewegt, rauszukommen. Und das hat mich, glaube ich, dann immer irgendwie weitergebracht. Und vielleicht so eine zentrale Erkenntnis, ja, irgendwie einfach weiterzugucken, neugierig zu sein, offen zu sein, auch authentisch zu sein, das bringt einen irgendwie weiter und man kann vielleicht nicht alles erreichen, aber eben doch einfach vieles. Und so bin ich mit dem, was ich dann gemacht habe, auch als ich dann Lehrer wurde, ging es mir gar nicht darum, nur Lehrer zu sein, sondern ich wollte da auch all diese Erfahrungen einbringen.
Wilhelm, das hat ja richtig Spaß gemacht, da gerade deinen Werdegang so zu verfolgen. Und ich teile mal einen Gedanken. Das Erste, als du angefangen hast, aus deiner Jugend zu erzählen, habe ich gedacht, ach, du bist ein klassischer Fall aus der Kawaii-Studie. Ein super Beispiel für Resilienz, was Andrea und ich ja nun auch oft lehren, zu zeigen, dass du hast zwar gesagt, heutzutage wäre das bildungsfernes Milieu, aber das zeigt ja immer wieder, das muss es nicht bleiben. Das kann man auch selbst verändern, auch durch Menschen, die man trifft, denen man begegnet, von denen man Impulse bekommt. Und du hast ja jetzt immer die Lösungsorientierung immer wieder gezeigt. Ach, das ging jetzt nicht. Dann habe ich mir was anderes gesucht und dann nicht so, oh, jetzt fahre ich hier nur so einen Betonmischer, sondern das hat dir dann offensichtlich Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du das so schön aufgemalt hast. Und das Spannende ist jetzt ja, du hast gesagt, du hast bist ja zum Zirkus gekommen und du hast ja vor knapp 30 Jahren einen eigenen Zirkus gegründet. Und in diesem Zirkus können ja junge Menschen, also hauptsächlich Schüler und Schülerinnen, auftreten. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du diesen Zirkus gegründet hast? Und wie hast du diese Idee gehabt, dass den jungen Menschen das auf die eine oder andere Weise helfen kann, zu lernen vielleicht?
Ja, wie schon gesagt, es muss natürlich auch schon so ein bisschen einem seine eigene Leidenschaft sein, sein Hobby. Und ich habe damals angefangen mit Jonglieren, Akrobatik. Wir sind auch auf der Straße mit Freunden bei Veranstaltungen aufgetreten. Das heißt, das waren meine eigenen persönlichen Erfahrungen. Ich habe dann auch später das auch ein bisschen sportwissenschaftlich behandelt, habe meine ersten Aufzeichnungen gemacht, habe später dazu auch kleine Bücher geschrieben zur Akrobatik, zur Zauberei. Das heißt, ich war dann einfach auch im Thema drin. Ja, ich bin dann in den Sportverein als Sozialbetreuer. Da habe ich natürlich auch überlegt, ja, ich bin nicht so der klassische Sportler, obwohl ich natürlich auch gerne Fußball oder damals auch Volleyball, Basketball gespielt habe, auch Sport studiert habe. Aber ich wollte da auch mehr herausfinden und habe mich ganz viel mit so mit alternativen Bewegungsformen beschäftigt. Und da war natürlich, ist Zirkus ein zentrales Thema, was ja über die reine Bewegung hinausgeht, sondern eben auch viel mehr den Zusammenhang, das Zusammenspiel, auch dieses Reisen dann wieder hineinbrachte. Und ich habe dann meine erste Erfahrung mit Workshops, die ich dann selbst gegeben habe, mit Kindern zusammen was zu machen und meine erste kleine Zirkusreise übrigens in diesem Sportverein gemacht. Und das war so belebend, das war so toll, das war ein ganz klassischer, traditioneller Sportverein, das war eine Turngruppe, da konnte ich dann die Turnlehrerin da beeindrucken und noch so ein Vater von einem Kind. Und wir haben gesagt, so, wir machen jetzt mal hier so einen kleinen Wanderzirkus in diesem Sportverein. So fing das Ganze an. Dann sind wir eine Woche mit den Kindern rumgezogen. Herrlich, wir hatten so einen alten Zirkuswagen irgendwie aufgemöbelt, haben den selbst angemalt. Und so entstand natürlich die Idee, das weiterzuführen. Und zufälligerweise, 1 oder 2 Jahre später, bin ich dann tatsächlich in die Schule gekommen. Naja, gut, Schule war dann für mich auch eigentlich fast was Neues, aber es war eben auch klar, ich will da nicht nur Mathe, Sport oder irgendwas unterrichten. Und da gab es dann zu der Zeit natürlich auch Projekttage. Und ich habe dann relativ schnell den Vorschlag gemacht, ja, lasst uns doch vielleicht in der Grundschule einfach mal so ein Zirkusprojekt machen. Das war damals relativ neu. Also es war ja, ist ja über 30 Jahre her gewesen. Und dann sprangen die Lehrerinnen, die Kollegen, Kolleginnen drauf an und ich habe das inhaltlich vorbereitet. Wir haben das in einer bestimmten Sache gemacht. Und diese Projektwoche war total erfolgreich. Eine Kollegin hat sogar ein kleines Zirkuszelt organisiert und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, also wenn das so gut läuft, ich habe Lust dazu. Ich bekam meine erste Klasse. Das war dann eine 5. Klasse, die sich auch zum Teil aus diesen Schülern speiste, die dann in der Grundschule dann mitgemacht haben. Und wir kamen auf die Idee, oder ich brachte dann die Idee rein zu den Kindern, ja, also wenn wir eine Klasse machen, auch meine Kollegin, dann machen wir eine Zirkusklasse. Und so ist aus diesem Projekt damals der Grundschule auch gleich der Name entstanden. Wir sind ja in Wilhelmsburg und so entstand der Name Zirkus Willibald. Das fing als kleines Klassenprojekt an und man muss auch sagen, wirklich relativ klein. Wir haben irgendwie Kostüme, einfach alte Klamotten genommen. Ich habe zum Teil noch diese Sachen handwerklich auch selbst, die Jonglierkeulen, die Bälle selbst gebastelt und so weiter und so weiter. So fing das alles an. Ja, und irgendwie zogen meine Kollegin, dann hatten wir noch einen Sozialpädagogen mit den Kindern, machte das total viel Spaß. Wir traten im Altersheim, war unser erst kleiner Auftritt in der Schule, dann wurde es etwas größer. Es gibt ein Bürgerhaus in Wilhelmsburg, ein großes Bürgerhaus. Da hatten wir die Chance dann dort. Wir sind nach Harburg gezogen, gibt es auch so ein Kulturhaus, haben dort Auftritte gemacht und es wurde immer größer, immer schöner, immer besser. Und nach einem Jahr kam das Hamburger Abendblatt auf uns zu und sagte, ja, wir feiern 20 Jahre Kinder helfen Kindern, wollt ihr da nicht auftreten? Und zwar im Zirkus Roncalli. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, machen wir. Und wir sind tatsächlich, wir haben, das war so eine Motivation für die Kinder auch, Sie haben Kostüme geschneidert. Meine Kollegin war da total toll drin. Die Eltern zogen mit. Und wir sind dann ungefähr 1,5 Jahre später mit diesen Kindern, die richtig trainiert hatten, die richtig geübt hatten. Wir hatten richtig ein tolles kleines Programm zusammen. Und wir sind im Zirkus Roncalli aufgetreten. Und das hat uns natürlich einfach so irgendwie immer weitergebracht. Das heißt, ich wollte damit sagen, wir hatten dann auch viel Glück. Man wurde auf uns aufmerksam. Wir waren einer der ersten, wenn überhaupt der erste Kinderzirkus oder Schulen, nicht der erste, aber einer der ersten in ganz Hamburg. Und es war eben auch mit diesem sozialen verbunden. Es war sozial schwaches Milieu. Die Kinder entwickelten sich, traten auf in einer ganz tollen Weise, wurden selbstbewusst. Die Gruppe war total nett. Meine Kollegin, mein Kollege, wir machten das damals zu dritt, zogen mit und wir merkten insgesamt, wie das uns als Klasse, als Gemeinschaft zusammenbrachte. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt für diesen Zirkus, der klein anfing, dann in die Schule weiter überging, später als Stadtteilzirkus, bis wir dann sogar eben international zum Teil auftraten.
Und also ich bin gerade mit in der Manege gefühlt, so das ist so schön zu hören, wie mit welchem Herzblut, glaube ich, Sie alle gemeinsam, ihr alle gemeinsam, Entschuldigung, ihr alle gemeinsam so, ja, so etwas zum Leben erweckt habt. Und du sagtest, es ging immer weiter und weiter und brachtest gerade noch Internationalität zur Sprache. Und da möchte ich gerne anknüpfen, denn über Roncalli hinaus, vielleicht war das ja eure Probe für die große internationale Bühne in Peru. Ihr seid nach Peru geflogen, zusammen mit den jungen Artistinnen und Artisten und dort aufgetreten. Also wirklich, ich möchte schon fast sagen, eine Art Wundertüte, was der Zirkus Willibald, zu was er sich entwickelt hat. Magst du noch mal beschreiben, was sich da alles Tolles entwickelt hat um diese Initiative herum. Du hast es gerade vielleicht auch schon angedeutet, auch bei den Mitmachenden, aber auch drumherum. Was, ja, was ist dir da wichtig?
Ja, also ganz wichtig ist dieser Roncalli, der kam natürlich viel zu früh für uns. Und von daher bringe ich wieder das Ganze mal wieder zurück, dass so toll das war, das hat uns motiviert, aber wir sind trotzdem erst mal klein geblieben oder wir haben uns auch immer schrittweise weiterentwickelt. Natürlich kann man nicht mit so einer kleinen, mit so einem kleinen Klassenzirkus dann irgendwann gleich nach Peru fahren oder international da auftreten, sondern wir sind erstmal im Stadtteil geblieben, beziehungsweise wir haben uns ein kleines Zirkuszelt gekauft, haben kleine Zirkus-Zaubersachen, das professionalisiert. Es sind mehr Leute dazugekommen. Früher oder später kamen auch dann junge Trainer dazu. Und ja, und wir haben erstmal versucht, wirklich über diese 10, 20, 30 Jahre hinweg uns weiterzuentwickeln. Und natürlich die Kinder, kleine, manchmal war es nur ein Klassenzirkus, dann blieben Kinder 2, 3 Jahre dabei, aber sie wechselten natürlich auch. Also das heißt, die Projekte mussten natürlich auch immer wieder neu entstehen. Aber wir haben zum Beispiel dann eine Reise mit einem Schiff gemacht, die Elbe hoch bis Hitzacker. Haben mit Fahrrädern gemacht, haben dann immer jedes Jahr ganz unterschiedliche Touren gemacht, einmal an die Ostsee, einmal an die Nordsee. Also so diese Sachen, die immer der Höhepunkt eines Schuljahres waren, wo die Kinder wirklich dafür geübt haben und auch das Gefühl hatten, ja, wir üben nicht nur für irgendwas, sondern wir haben dann auch eine Woche, wo wir zusammen irgendwo hinfahren. So, das war eigentlich immer meine Intention. So, und irgendwann kommt man mal zum 10-jährigen Jubiläum, dann wurde es ein bisschen größer, dann kam es irgendwann zum 20. Jubiläum. Und zufällig war in der Zeit auch nicht zufällig, sondern es gab so ein Stadtentwicklungsprojekt oder Stadtteilentwicklungsprojekt, die IBA, die Internationale Bauausstellung, die zu der Zeit in Wilhelmsburg stattfand. Und da war ich auch bildungspolitisch und auch insgesamt stadtteilpolitisch involviert. Und habe natürlich auch gedacht, na gut, also die IBA, das heißt Hamburg springt über die Elbe, um diese südlich von Hamburg gelegene Elbinsel so aufzupimpen, so sagte man damals ein bisschen neudeutsch. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn die über die Elbe springen, dann springen wir auch über die Elbe und dann springen wir nicht nur nach Hamburg, wir springen nach Deutschland, wir springen ins Ausland. Das war so ein bisschen meine Intention. Das heißt, es gab dann auch Gelder, die uns ermöglichten, uns weiterzuentwickeln. Und das heißt, wir wurden auch so ein bisschen für den Stadtteil so ein, ja, so eines der kulturellen Vorzeigeprojekte. Das heißt, da floss dann auch Geld. Wir bekamen auch Unterstützung. Wir bekamen Sponsoren. Das hängt ja alles damit zusammen, und um sowas zu organisieren. Und so dass ich dann im Laufe der Jahre einfach über auch die Anbindung an das Bürgerhaus Wilhelmsburg, also ein größeres Haus, wo wir Auftritte vor 200, 300, 400 Leuten machen konnten und das dann organisierten regelmäßig, kam natürlich dann auch, wir organisierten zum Teil mit anderen die sogenannten Hamburger Kinder- und Jugendzirkusfestivals. Das heißt, wir waren in Hamburg weit vernetzt. Da gab es andere Zirkusse, die zum Teil schon internationale Kontakte hatten. Ja, dann habe ich dann gesagt, na gut, also wenn die das hinkriegen, kriegen wir das auch hin. Und haben dann über die Kinderkulturkarawane, die ist auch in Hamburg angesiedelt, haben gesagt, ja, wir wollen mal einen Gastzirkus einladen. Und dann kam zu uns als erstes auch tatsächlich ein Jugendzirkus aus Peru, Arena y Esteras heißen die. Und die traten mit uns zusammen auf. Das war auch schon wieder eine ganz tolle Sache. Na gut, und dann hatten wir die Kontakte geknüpft. Ich spreche ein bisschen Spanisch. Also habe ich gesagt, gut, irgendwann versuchen wir mal zu euch zu kommen. Und tatsächlich haben wir dann mit viel Anstrengung, viel Bemühung die Gelder zusammengekratzt. Das muss man natürlich auch irgendwie hinkriegen. Wir haben das mit den Schulen, mit den Eltern organisiert. Und wir haben mit einer Gruppe von Schülern, die 3 Jahre jetzt zusammenarbeiten konnte. Die waren gerade damals Ende der 7. Klasse, muss man auch sagen. Und es passt aber alles zusammen. Meine Kollegin war hochmotiviert, die Schulleitung gab uns frei, selbst der Landesschulrat akzeptierte das, dass wir aus der Schule irgendwie für mindestens eine Woche rausgingen und so weiter und so weiter, sodass wir dann nach einem Zwischen, 1 oder 2 Jahre vorher, sind wir nach Prag gefahren, muss ich auch noch dazu sagen. Da haben wir auch gemerkt, aha, das funktioniert. Und dann sind wir einfach, dann, das war so 2014 rum, dann sind wir für fast 20 Tage nach Peru, nach Lima. Und das war ein, ja, Wahnsinnserlebnis. Ich muss auch zugeben, es war auch sehr anstrengend in vielerlei Hinsicht. Aber so im Nachhinein, wir haben so eine kleine Broschüre erstellt und haben Fotos gemacht, haben Berichte dazu geschrieben, die Kinder selbst alle. Und im Nachhinein, heute noch, jetzt wirklich fast 7, 8, 9 oder fast 10 Jahre später, treffe ich natürlich immer noch die jungen Erwachsenen heute, die noch von dieser Reise schwärmen.
Wow, da wäre ich, glaube ich, selber gern dabei gewesen.
Das war auch wirklich toll. Also, das ist mir heute noch sehr, sehr nahe, ja. Und die Kontakte, jetzt kommt das Tolle, die bestehen immer noch. Und in diesem Jahr, wir werden ja dieses Jahr 30 Jahre, Zirkus Willibald, habe ich jetzt wieder Arena Esteras nach Wilhelmsburg eingeladen.
Wahnsinnig toll. Vielen, vielen Dank für das Teilen. Ich durfte das selber letzten Sommer erleben. Da hatte meine Tochter Zirkuswoche und war dann Zauberin von einem Wanderzirkus, der das so angeboten hatte und dann regelmäßig an Schulen kommt. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich möchte jetzt gerne nochmal die Schleife ziehen, weil jetzt fragen sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was hat denn jetzt ein Zirkus ganz genau mit zukunftsorientiertem Lernen zu tun? Magst du uns da mal mitnehmen? Was genau ist denn so zukunftsorientiert an dieser Zirkusmanege, an diesem gemeinsamen? Du hast schon so ein paar Punkte genannt, aber vielleicht magst du das noch mal so richtig zusammenfassen.
Also ich glaube, wenn ihr das gehört habt, seht ihr schon, wie lebendig das ist, was alles damit zu tun hat, einen Auftritt zu Persönlichkeit zu entwickeln, unterwegs zu sein, Neues zu entdecken. Es gibt ja auch diesen Spruch, keine Angst vor, also Angst vor dem Fallen, nein, sondern Lust zum Fliegen zu haben und solche Sachen. Das ist alles nicht nur theoretisch oder im Kopf, sondern das findet einfach konkret statt. Und ich glaube, jeder, der mal so oder jedes Kind oder auch vielleicht sogar Erwachsene, die beim Zirkus mal, die das gelebt haben, ich will jetzt gar nicht diesen Glimmer oder den Glanz oder so, die das real erlebt haben, wie viel Spaß, wie viel Freude das macht, mit anderen zusammen was zu machen. Und jetzt bringe ich mal so drei Stichworte rein, kreativ zu sein, zu kommunizieren in vielfältiger Weise und zu kollaborieren, also zusammenzuarbeiten. Und das sind genau mindestens drei dieser vier sogenannten Zukunftskompetenzen. Und da kommt natürlich noch viel, viel mehr dazu. Also das heißt schon allein das ist zukunftsperspektivisch gedacht. Hinzu kommt natürlich einfach das, was Dinge zu entwickeln, gemeinsam zu entwickeln. Du hast vorher schon mal das Stichwort Resilienz gesagt, Dinge durchzuhalten, zu erleben, auch mal zu fallen und wieder aufzustehen. So, das sind so Sachen. Und für mich, also gerade war für mich eben auch Zirkus wirklich auch mindestens einmal im Jahr unterwegs zu sein. Und wer das mal gemacht hat, die ganzen, so ein kleines Zelt zusammenzubauen, aufzubauen, die Manege aufzubauen, diese Sachen, das sind alles reale Erfahrungen. Dann heute kann man dann natürlich auch mit einer kleinen Lichtshow, man kann die ganze Tontechnik, das heißt, da sind dann auch digitale Erfahrungen, man kann das also aufnehmen, man kann Berichte dazu schreiben, man kann dokumentieren. Und wir hatten immer irgendwelche Kinder, Jugendlichen, die gar nicht in der Manege stehen wollten. Nein, die genau das drumherum organisierten. Das heißt, es war ein Riesenprojekt, wo jeder und jede seine Aufgaben hatten. Das heißt, die einen waren für das Aufstellen zuständig, die anderen malten die Plakate, die nächsten machten die Tontechnik, die vierten empfingen die Gäste, die anderen machten das, also bis hin nachher zu dokumentieren, Fotos machen, wie auch immer in den letzten Jahren auch entsprechend digital daran zu gehen und das aufzunehmen, zu dokumentieren und ähnliches. Also da steckte so viel drin in so einem Gesamtprojekt, wo nicht nur die, die auf der Bühne standen, sondern im Endeffekt jeder fand dort seinen Bereich. Und ich will auch noch ein Stichwort sagen, weil es wird ja gerade so diese digitale Kompetenz, die Entwicklung der Digitalisierung. Ich finde gerade, und jetzt sage ich mal das Stichwort nicht dagegen, sondern in Kombination mit Digitalisierung müssen wir aufpassen, dass wir wieder Formen oder Erfahrungsräume schaffen, wo wir reale Erfahrungen haben. Und das spannend, erlebnisreich, abwechslungsreich, das mit Sehnsucht verbinden, das mit allen möglichen Dingen real zu verbinden, also reale Erfahrungsräume schaffen, wo wir wirklich auch vielfältigste Erfahrungen sammeln können. Das ist so ein Stichwort. Dafür steht für mich Zirkus. Das muss nicht nur Zirkus sein. Da gibt es ganz, ganz andere Formen auch. Das war meine reale Welt, wo ich das ausleben konnte und auch weitergeben konnte. Aber ich glaube, das sind so die Schlüssel auch für die Zukunft. Mal abgesehen von Bewegungsmangel, von Fettleibigkeit, von Isolation, wenn wir da an Digitalisierung denken, sondern da muss man einfach auch daneben ganz, ganz viele andere Dinge aufbauen. Und das war für mich zum Teil der Zirkus.
Ich möchte einmal ganz schnell einhaken, Andrea, bevor du kommst, weil das passt gerade so gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Denn ich bin kein großer Zirkusfan, also Zirkus zu besuchen, aber ich liebe Roncalli. Schon seit ich nämlich Kind bin, den weißen Clown, werde ich nie vergessen. Und meinen Kindern zeige ich selbstverständlich auch Roncalli. Und ich war mit meiner Tochter bei Roncalli, als ich das letzte Mal in Hamburg war. Und da zeigt sich diese Digitalisierung ja auch nochmal so stark, weil Roncalli hat ja keine Tiere mehr im Programm, aber die haben digital Elefanten gezeigt und das war einfach sowas von atemberaubend, da zu sitzen und auf einmal waren riesengroße Elefanten, vor allem als Hologramme. Ich weiß nicht, wenn man das selber gesehen hat, dann weiß man, wie beeindruckend das war. Und das ist ja genau das, was du wahrscheinlich auch damit meinst. Der Zirkus bietet so viele Möglichkeiten, eigentlich alles zu vereinen. Also das war atemberaubend und dann erstmal auf die Idee zu kommen, Mensch, die können wir ja auch programmieren und dann als Hologramm darstellen. Ja, also eine ganz, ganz tolle Sache. Deshalb wollte ich das nochmal gerne untermauern.
Vielen Dank, Silvia, für diesen Einblick. Tatsächlich kenne ich den noch nicht. Das macht mich aber neugierig. Ich habe ja Nichten, mehrere, die ganz bestimmt mal neugierig sind, solche Erfahrungsräume zu besuchen. Und ich fand das gerade noch mal ganz wertvoll, Wilhelm, wie du diesen Bogen gespannt hast, eben reale Erfahrungsräume zu schaffen in einer Welt, die eben auch virtuelle Erfahrungsräume bietet, aber Das ist so spannend, weil wir haben mit Jan Ullmann gesprochen zum Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das war in einem anderen Gespräch und er ist ganz bei dir. Das kann ich mal über die Interviews hinweg so sagen. Denn da haben wir auch viel darüber gesprochen, dass es natürlich viel Qualität in der Digitalisierung gibt. Umso wichtiger auch, wie dann neue, auch heute und in Zukunft, er spricht auch von Gegenwartskompetenzen und sagt, es braucht heute diese Erlebbarkeiten. Das ist das, was du auch gerade sagtest, zu schauen, was können wir, was kann ich beitragen? Ah, ich bin wichtig. Und was können wir gemeinsam, potenzialorientiert ja auch, jeder nach seiner Stärke und seinem Talent eigentlich gemeinsam erschaffen und verbunden mit echten Gefühlen, die dann ja alle zusammenwirken. Das fand ich gerade noch mal total schön, wie du das aufgemacht hast. Vielen Dank dafür. Und es ist schon soweit. Fünfte Frage. Fünf Fragen an ist unser Motto. Und du hast uns jetzt auf verschiedenste Lernerfahrungen mitgenommen, auf Reisen unterwegs zu sein, und sogar einmal um die Welt. Zu guter Letzt nochmal hingeschaut, vielleicht nochmal konkretisiert oder zusammengefasst. Was hast du genau beobachtet? Welche Fähigkeiten konnten die jungen Menschen, die dich begleitet haben, entwickeln, was du sagst, was heute so wichtig ist, um zu ermöglichen, dass diese Menschen auch die Welt von morgen ja, ausfüllen, bewältigen, gestalten?
Also ich will vielleicht doch noch ein Stichwort sagen. Ich glaube, es gibt ja vielfältige Kompetenzen. Und wenn ich, da ich ja selbst aus einem Handwerksbetrieb komme und auch gerade, ich habe jetzt auch Renovierungen an meiner Wohnung und so machen lassen müssen, wie viel kompetente Handwerker es gibt und wie vernachlässigt diese Kompetenzen sind. Und ich habe ja in Wilhelmsburg gearbeitet, wo nun gerade nicht die Szene ist, die immer studiert und die bildungsfern entsprechend auch zukunftsorientierter ist, sondern ich glaube, dass auch da eine Wertigkeit der, ich nenne es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, handwerklichen Kompetenz, aber auch der kulturellen, der was auch immer, all das wird durch Digitalisierung ja immer schwieriger. Und ich finde, hier muss auch ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden. Ich habe so viele tolle Handwerker in den letzten Jahren kennengelernt, die einfach ihr Handwerk liebten. Und ich finde, da muss man mal abgesehen jetzt wirklich auch von sozialen Berufen, die zwingend in der Zukunft notwendig sind. Und da sind viele, viele von unseren Kindern und Jugendlichen gewesen, die genau in dieser Richtung dort in diesem Umfeld von unserem Projekt was gefunden haben. Und ich will noch auch wenn es vielleicht deine Frage so ein bisschen nur am Rande streift, aus diesen Kindern, die beim Zirkus auch zum Teil mit in Peru waren, habe ich anschließend eine Profilklasse entwickelt mit ihnen zusammen und die nannte sich Zebra. Zebra heißt Zirkus Event Berufsvorbereitungsagentur. Das heißt, wir waren so eine Art Schülerfirma, die dann nicht mehr den Zirkus machte, also durchführte als Artisten, sondern die diese Events organisierte. Und das heißt, auf den Kindheitserfahrungen und die dann zum Teil keine Lust mehr hatten, was ich auch nachvollziehen kann, selbst Zirkus zu machen, auf der Bühne zu stehen. Aber diese Kinder haben dann als Jugendliche diese Projekte neben dem Zirkus auch noch viele andere organisiert. Und da gab es dann das ganze Spektrum von der digitalen Begleitung, der digitalen Aufstellung, der Technik bis hin zum Betreuen von Kindern. Wir haben dann auch zum Beispiel Flüchtlingsprojekte gestartet mit Kindern in Wilhelmsburg, wo wir dann auch, das nannten wir zum Beispiel erst, wir haben angefangen mit einem Zirkusprojekt, wo dann einfach, wir sind in die Flüchtlingsunterkünfte rein und haben mit den Zirkus gemacht. So, das war, und unsere Kinder in Wilhelmsburg, die ja eigentlich auch eher bildungsfern waren, wurden plötzlich die Lehrer, die Unterrichtenden und konnten sozusagen ihre Rolle wechseln. Das war für die so ein Schlüsselerlebnis, dass sie jetzt den kleineren Kindern was beibringen konnten. Und der Vorteil war, wir hatten natürlich auch Kinder, die eben einfach oder Jugendliche, die eine Generation, eine halbe Generation vorher oder deren Eltern aus Afghanistan, aus Syrien, die Arabisch konnten, die bestimmte Sprachen in Afghanistan sprach, die zumindest auch diesen Hintergrund hatten. Und natürlich, das waren plötzlich die Ansprechpartner für diese geflüchteten, zum Teil traumatisierten Kinder. Und da entwickelten sich dann, oder als wir im Altersheim zum Teil aufgetreten sind, dort was organisiert haben, war natürlich die Nähe zum Beispiel zu Pflegeberufen ein ganz anderer. Das heißt, aus diesen jungen Frauen, Mädchen sind später jetzt zum Teil Erzieherinnen oder Altenpflegerinnen geworden, weil diese Nähe zu diesem Umfeld einfach vorhanden war. Und das ist das, was ich, glaube ich, irgendwie sagen will. So gar nicht mal so diese großen Kompetenzsachen und was auch immer, sondern einfach Projekte zu schaffen oder Nähe zu schaffen zu Feldern, die auch zu den Kindern, zu den Jugendlichen passen, wo sie sich ihre Sachen rauspicken können, wo sie merken, aha, das macht mir doch Spaß oder das kann ich auch. Ne? Die, wo ich zwar in der Schule vielleicht gar nicht so gut bin, aber wo dann eben trotzdem deutlich wird, das war so toll zu sehen, wie, ich sage mal so aus meinem Verständnis, wirklich ganz, ganz leistungsschwache Mädchen, aber so herzlich, so liebevoll mit den geflüchteten Kindern umgegangen sind. Oder die herzlichst die alten Menschen in den Arm genommen haben. Das konnten sie einfach. Und daraus auch ein bisschen zu gucken, so was will ich, was kann ich daraus machen? Das war auch immer so ein bisschen mein Ansatz, gar nicht so unbedingt jetzt diese großen Zukunftsperspektiven und was heute da alles entsprechend zu hören ist, zu entwickeln, sondern wirklich auch da komme ich auch her, für die einfachen Menschen irgendwie was zu entwickeln. Wo finde ich meinen Platz in der Gesellschaft oder auch beruflich in der Zukunft?
Ganz wunderbar. Vielen Dank für diesen schönen Einblick in den Zirkus Willibald und auch in dein sehr abwechslungsreiches Leben. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir werden auf jeden Fall in den Smart Notes einen Link reinsetzen, wo ihr mehr über Zirkus Willibald erfahren könnt oder falls ihr Fragen habt an den Wilhelm Kelber-Britz, gerne an uns. Vielleicht schaut ihr auch mal rein, wenn der peruanische Zirkus in Hamburg demnächst wieder Station macht. Ich sage vielen, vielen Dank und übergebe nochmal an Andrea.
Auch von mir, Wilhelm, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich fand das gerade zum Abschluss nochmal so wertvoll, was du gesagt hast. Für das, ich kann es gerade nicht mehr genau zitieren, aber irgendwie das einfache Leben da rein zu helfen, ja, auch vielleicht Gebärhelfer zu sein, ins Leben zu finden. Und das ist doch, glaube ich, eine der größten Qualitäten, die es überhaupt geben kann. Und wenn das Zirkus und deine Projekte ermöglichen können, was ist das für ein Geschenk, das dabei zu haben, bei sich zu haben? Also vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, nochmals vielen Dank, dass ich das machen durfte. Dankeschön.
Und wenn es noch Fragen, Anregungen gibt, Silvia hat es schon angesprochen, ihr könnt uns einfach Sprachnachrichten schicken, via SpeakPipe, so rum, oder auch eine Mail info@lehrhelden.com. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Dabeibleiben, Zuhören, Mithören, Mitdenken, vielleicht Mitfühlen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein.
Denn Helden wie dich braucht die Zukunft.
Denn auch du bist Teil der Zukunft.